Ja, der Sommer ist da. In 1,5 Wochen gibt es Ferien. Und ich weiß von einigen Schülern oder von vielen Schülern, die sich sehr darauf freuen, auf die Ferien. Aber nicht nur auf die Ferien, sondern sie freuen sich auch, dass sie auf Freizeiten gehen dürfen. Wir dürfen auch dieses Jahr als Mutterhaus wieder einige Freizeiten anbieten. Und ich freue mich, sie damit reinzunehmen, einfach um sie als Beter zu gewinnen. Aber vorher möchte ich noch einige Gedanken sagen, warum machen wir eigentlich Freizeiten? Freizeiten sind Gemeinde auf Zeit. Auf einer Freizeit können Dinge, die in einer Gemeinde nur punktuell erlebbar sind und darum oft schwierig, nochmal ganz anders erlebt werden. Und Freizeiten ermöglichen ganz intensives Zusammenleben für Kinder und Mitarbeiter. Und das hat ganz viele schöne und wertvolle Momente, aber auch manche Herausforderungen. Und diese Herausforderungen können gemeinsam gemeistert werden und dadurch auch können Kinder und Jugendliche neue Erfahrungen bekommen. Und dadurch, dass man so intensiv zusammenlebt, entsteht oft Vertrauen zwischen Teilnehmer und Mitarbeiter, aber auch zwischen den Mitarbeitern untereinander, zwischen den Kindern untereinander. Und da entstehen oft ganz wertvolle Beziehungen und Gespräche, wo auch seelsorgerlich man weiterhelfen kann. Und oft entstehen Kinder- und Mitarbeiterbeziehungen, die über Jahre noch halten. Auf Freizeiten kommen Kinder und Jugendliche oft an ihre Grenzen. Die Mädchen fahren dies Jahr in die Berge, wo kein See direkt vor dem Haus ist. Das wird manche an ihre Grenzen bringen. Zu wandern, viele unserer Freizeiten sind handyfrei. Das ist für viele Kinder und Jugendliche eine große Herausforderung. Was mache ich in meiner Zeit, wenn ich kein Smartphone habe? Freizeiten ermöglichen ganz intensive Beschäftigung mit dem Wort Gottes in Großgruppen, aber auch in Kleingruppen. Bei der stillen Zeit entstehen oft Fragen, die man in Großen gar nicht so sagen würde. Und manch ein Kind, erlebe ich auf dem Zeltlager auch oft, nimmt zum ersten Mal eine Bibel in die Hand und liest darin. Und manche entdecken oder viele entdecken den Glauben nochmal ganz neu. Und wir freuen uns, dass jedes Jahr Kinder und Jugendliche ihr Leben bei Jesus festmachen. Ja, Freizeiten sind nicht nur für Teilnehmer ein Gewinn, auch für Mitarbeiter wachsen an unseren Aufgaben, wachsen in der Persönlichkeit, wachsen an den Herausforderungen und machen oft neue Glaubenserfahrungen und werden auch durch die Mitarbeitergemeinschaft gestärkt und ermutigt. Und aus diesen und vielen anderen Gründen bin ich überzeugt, dass Freizeitarbeit eine sehr, sehr lohnende Sache ist. Aber trotz aller Argumente bräuchten wir gar keine einzige Freizeit machen, wenn wir auf unsere Kompetenzen oder auf unsere Fähigkeiten bauen würden. Und wir sind darauf angewiesen, dass Gottes Geist handelt und wir beschenkt werden von ihm. Und darum freue ich mich, wenn ich Sie heute als Beter auch gewinnen darf. Wir beschäftigen uns auf unseren Freizeiten mit Samuel. Und die bei Schwester Brigitte in der Bibelstunde waren, die sind da voll im Bild. Und sein Leben fordert heraus zur Hingabe, fordert heraus zum Gebet und fordert auch manchen Mitarbeiter heraus, eine Andacht zu machen zu manchen Themen, die gar nicht so einfach sind. Und wir wünschen uns, dass durch sein Leben Teilnehmer und ja, Kinder und Jugendliche angesteckt werden, mit Gott zu leben und dass Gottes Geist wirklich Kinder verändert. Unsere Freizeiten, die stattfinden, ist die Kinderfreizeit im Sonnenberghaus für Kinder von 8 bis 11 Jahren. In der ersten Woche, auch in der ersten Woche ist das Zeltlager für Kinder von 10 bis 12 Jahren. Dann für die Jugendlichen, die fahren diesmal beide nach Adelboden. Die Mädchen und die Jungen sind aber zwei Freizeiten und bestaunen und besteigen die Berge. Ist beides in Woche 2. Und in Villingen hat schon angefangen, die Familienbibelschule, die Familienfreizeiten haben gestern angefangen. Auch dort haben wir viele Wochen Familienfreizeiten und hier im Mutterhaus, wo Sie auch herzlich eingeladen sind, als Teilnehmer, als Tagesgäste dabei zu sein, der Bibelkurs in Woche 2 bis 4. Gebetsanliegen, ich habe einfach einige mal rausgenommen. Hilfe bei den Vorbereitungen, gerade heute ist noch ein Treffen von einer Freizeit, wo Mitarbeiter sich nochmal intensiv Gedanken machen. Manch einer ist zum ersten Mal dabei von den Mitarbeitern, dass Jesus zu den Mitarbeitern und Teilnehmern redet, dass er Herzen verändert. Bewahrung, viel ist auch Action dabei, gerade in den Bergen, dass vertrauensvolle Beziehungen entstehen, Weisheit, Kraft und Liebe für die Teilnehmer, die auch oft aus Verhältnissen kommen, die nicht einfach sind, und das passende Wetter, das wäre natürlich auch schön. Und ich möchte jetzt einfach stellvertretend für diese Freizeiten im Sommer beten. Herr Jesus, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir auf unserem Gelände und ja von uns vom Mutterhaus Freizeiten durchführen dürfen. Vielen Dank für viele Mitarbeiter und für viele Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die sich schon angemeldet haben. Und vielen Dank für all das, was du in den letzten Jahren durch Freizeiten geschenkt hast und wie du an Menschen gehandelt hast. Ich möchte dich bitten für die letzten Vorbereitungen, dass du Hilfe und Gelingen schenkst, dass du auf den Freizeiten offene Herzen für dein Wort schenkst, auch in den Kleingruppen, dass Kinder das sagen, was sie bewegt und was sie vielleicht auch nicht verstehen. Und ich möchte dich bitten, dass du diesen Wunsch schenkst, dass Kinder und Jugendliche dich kennenlernen und dass auch Erwachsene dich nochmal neu kennenlernen und besser kennenlernen können. Du kannst gute Beziehungen schenken in den Gruppen, in denen Kinder sind und zwischen Gruppen und Mitarbeiter und Weisheit für alle Mitarbeiter, auch gerade die, die wenig Erfahrung haben. Und wir sind aufs Wetter angewiesen. Danke, dass wir dir das sagen dürfen und danke, dass du auch die nötige Spontanität schenken kannst, wenn Dinge anders gemacht werden müssen. Ich bitte dich um deinen Segen für unsere Freizeiten und dass diese Freizeiten dazu dienen, dass du alle Ehre bekommst. Vielen Dank. Amen.
Vielen Dank, Schwester Wiebke, dass du uns mit hineingenommen hast in das, was dir auf dem Herzen ist. Ja, Schwester Wiebke hat schon angedeutet, so wie die Kinder und Jugendlichen in diesem Sommer sich mit Samuel beschäftigen werden, so wollen auch wir es wieder in dieser Bibelstunde tun. Wir haben ja in früheren Bibelstunden bereits von Samuels Geburt gehört und wie Gott das Vertrauen seiner Mutter belohnt hat und ihr einen Sohn schenkte. Wir erlebten, wie die Eltern das Gelübde einlösten und Samuel im Alter von ungefähr 3 Jahren ins Heiligtum nach Silo brachten, um ihn dort Gott ganz zu weihen. Trotz der Zustände in Silo unter dem hohen Priester Eli und seinen beiden gottlosen Söhnen wuchs Samuel zu einem jungen Mann heran, von dem die Bibel sagt, er war angenehm, sowohl bei dem Herrn als auch bei den Menschen. In einer anderen Übersetzung heißt es, er hatte Gunst, sowohl bei dem Herrn als auch bei den Menschen. Dass nun Gott in dem jungen Samuel einen Menschen fand, dem er das Ohr für sein Reden öffnen konnte, bedeutete aber noch lange nicht, dass nun alle in Israel so lebten und bereit waren, wieder auf Gottes Stimme zu hören. Zu sehr hatten der Gottesdienst in Silo und das geistliche Leben unter Hophni und Phinehas gelitten. Und zu sehr hatte sich das Volk auch inzwischen den heidnischen Bräuchen ihrer Umgebung angepasst und geöffnet. Hören wollen auf Gott, das ist immer der Gehorsamsschritt eines jeden Einzelnen. Wir kommen heute im Buch Samuel zu Kapiteln, in denen wir zunächst gar nichts von Samuel hören. Stattdessen wird uns in den Kapiteln 4 bis 6 davon berichtet, wie weit das Volk von Gott entfernt war in ihrem Leben. Der Feind, das waren in diesem Fall die Philister, hatte das Sagen. Und ich musste denken, es gibt auch manchmal Zeitabschnitte in unserem Leben, wo unsere Beziehung zu Gott nicht mehr im Vordergrund steht, wo plötzlich wieder andere Dinge den Vorrang bekommen haben und wo sich unsere Nachfolge auch nicht mehr lebendig gestaltet, sondern vielleicht nur noch traditionell gepflegt wird und wo wir erleben müssen, wie der Widersacher Gottes wieder manchen Sieg auch in unserem Leben einfahren kann. Das muss nicht so sein, aber es kann so sein. Und wenn es bei Ihnen noch gar nie so war, dann freuen Sie sich von Herzen und danken Gott dafür. Aber ich denke, in diesem Sinne dürfen wir diese Kapitel heute verstehen. Ich möchte sie Ihnen in ganz groben Zügen erzählen. So wie Samuel unter dem Eli, dem hohen Priester, eine Zubereitung oder Vorbereitungszeit für seine große Aufgabe als Prophet Gottes erlebt hat, so sind im Grunde auch die Ereignisse in Kapitel 4 bis 6 für Israel eine Zubereitung auf das, was wir dann heute auch in Kapitel 7 miterleben werden. Diese Kapitel schildern uns den Krieg zwischen Israel und den Philistern. Die Philister waren zur Zeit Samuels ein starker und gefürchteter Feind Israels. Und sie nützten immer wieder jede Gelegenheit aus, ihre alten Gebiete wieder in Besitz zu nehmen, die Gott ihnen unter Josua gegeben hatte. In einer ersten Schlacht fallen 4000 israelische Männer. Und die Ältesten Israels stellen sich daraufhin die Frage, warum hat es der Herr zugelassen, dass wir gegen die Philister verloren haben, dass uns die Philister besiegen konnten. Ohne auf eine Antwort Gottes auf ihre Frage zu warten, beschließen sie, die Bundeslade, also den Gnadenthron Gottes aus Silo in ihr Heerlager zu holen. Und ihr Gedanke war, dann ist Gott in unserer Mitte und wird uns aus der Hand unserer Feinde retten. Aber dieses äußerliche Herbeiholen Gottes half ihnen nichts. In einer zweiten Schlacht kommt es zu einer noch größeren Niederlage gegen die Philister. Und die Bundeslade wird von den Philistern in ihre Hauptstadt Aschdod mitgenommen. Dort stellen sie sie in ihren Tempel neben ihren Götzen Dagon. Aber am nächsten und auch am übernächsten Morgen liegt dieser umgestürzt vor der Bundeslade. Das konnte kein Zufall sein. Gott zeigt den Philistern hier in einer Sprache, die sie verstehen konnten, die Machtlosigkeit ihres Götzen. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das sollten hier die Philister erkennen. Das musste aber auch sein Volk Israel ganz neu wieder erkennen. Gott lässt sich auch in unserem Leben nicht irgendwo an einem Ort abstellen. Und er lässt sich auch nicht einfach neben eine Sache oder neben ein Ding abstellen oder eine Person. Er lässt sich auch nicht wie ein Glücksbringer oder wie ein Notnagel missbrauchen. Unter dem Druck einer Beulenplage, mit der Gott das ganze Gebiet der Philister heimsucht, treffen sie die Entscheidung, lasst uns die Bundeslade nach Gad tragen. Aber auch in Gad sorgt ihre Anwesenheit für Unheil. Und so kommt sie schließlich nach Ekron, einer weiteren Stadt der Philister. 7 Monate bleibt die Bundeslade im Land der Philister, bis sie sie schließlich zusammen mit einem Sühnopfer wieder zurück schicken ins Gebiet der Israeliten, und zwar auf einem von 2 Kühen gezogenen Wagen. In der Levitenstadt Bet-Shemesh wird die Bundeslade mit ganz großem Jubel aufgenommen. Die Freude über ihre Ankunft artet allerdings derartig aus, dass die Bet-Shemiten alle Hemmungen und alle Ehrfurcht vor dem Heiligen verlieren und in die Bundeslade schauen, was nach Gottes Gesetz strengstens verboten war. 70 Menschen bringt ihre Neugier den Tod. Und jetzt lese ich einige Verse aus 1. Samuel 6, und zwar die Verse 19 bis Kapitel 7, Vers 2. Da trug das Volk Leid, dass er das Volk so hart geschlagen hatte. Und die Leute von Bet-Schemesh sprachen: Wer kann bestehen vor dem Herrn, diesem heiligen Gott? Und zu wem soll er von uns wegziehen? Und sie sandten Boten zu den Bürgern von Kirjat-Jearim und ließen ihnen sagen: Die Philister haben die Lade des Herrn zurückgebracht. Kommt herab und holt sie zu euch hinauf. Da kamen die Leute von Kirjat-Jearim und holten die Lade des Herrn herauf und brachten sie ins Haus Abinadabs auf dem Hügel. Und seinen Sohn Eliasar weihten sie, dass er über die Lade des Herrn wache. Aber von dem Tage an, da die Lade des Herrn zu Kirjat-Jearim blieb, verging eine lange Zeit. Es wurden 20 Jahre. Dann wandte sich das ganze Haus Israel zum Herrn. 20 Jahre befindet sich die Bundeslade auf dem Gebiet der Israeliten, ohne dass die Verbindung zu Gott wiederhergestellt worden wäre. 20 Jahre muss Samuel warten, bis sich sein Volk wieder auf seinen Gott besinnt. Bis dahin bestimmten die Gottheiten Baal und Astarte das tägliche Leben in Israel. Dann aber hörten wir, das ganze Haus jammerte dem Herrn nach. So ist in der Schlachterbibel übersetzt. Das ganze Haus Israel jammerte dem Herrn nach. Bei dieser Formulierung wurde ich an den Refrain eines Liedes erinnert, eines alten Liedes, in dem es heißt: Gott, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nahe bei dir bin. Ja, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nahe bei dir bin. Eine wichtige Bitte, auf die Gott gerne antwortet. Das sehen wir auch hier. Gott sieht die Sehnsucht seines Volkes. Sie jammern dem Herrn nach. Sie erkennen nun nach dieser langen Zeit, was sie verloren hatten. Und nun ist für Samuel die Stunde gekommen, seinem Volk zu sagen, was zu tun ist. Wollt ihr von ganzem Herzen zu dem Herrn zurückkehren, so tut die fremden Götter aus eurer Mitte und richtet eure Herzen zu dem Herrn und dient ihm allein. So wird er euch aus der Hand der Philister retten. Da taten die Kinder Israel die Bale und Astarten von sich und dienten dem Herrn allein. Weinen und klagen über euren Zustand der Gottverlassenheit hilft nicht. Durch Weinen und Klagen kommt nichts in Bewegung. Ihr müsst euch neu für den Willen Gottes entscheiden. Zum ersten Mal erleben wir nun Samuel in der ganzen Fülle seiner Ämter, nämlich als Richter, Prophet und Priester. Samuel tritt vor das Volk mit einem klassischen Satz, den wir in ähnlicher Weise auch bei Jesaja, Jeremia, Elia und bei anderen Propheten finden. Er sagt als erstes: Kehrt um zu dem Herrn. Schafft aus eurem Leben weg, was euch hindert, Gott ungeteilt zu gehören und was euer Leben verunreinigt. Zweitens: Richtet euer Herz zu dem Herrn und nicht auf eine äußerliche Frömmigkeit. Und drittens, dient ihm allein. Dann wird euch Gott aus der Hand der Philister retten. Jedes Wachwerden für den Herrn beginnt mit der Reinigung von Sünde und mit einer neuen Orientierung auf Gott hin. So stand es einmal in Zeit mit Gott, als sich das Südreich Juda unter dem König Hiskia in einer ähnlichen Situation befand, wie wir sie hier unter Samuel erleben. Auch sie hatten sich dem Götzendienst unter Hiskias Vater verschrieben und Gott zur Nebensache gemacht. In unserem Text hatte sich Israel unter den Priestern Hophni und Phinehas mit einer rein äußerlichen Frömmigkeit zufrieden gegeben. Sie hielt noch an gewissen frommen Ordnungen fest, aber der lebendige Gott bestimmte bei weitem nicht mehr ihren Alltag und ihre Entscheidungen. Gott wollte aber ihr Herz. Er will auch Herzensgemeinschaft mit uns. Und deshalb lässt er, glaube ich, manchmal Niederlagen auch in unserem Leben zu, um uns ins Fragen zu bringen. Und zeigt uns auch in aller Deutlichkeit seine Heiligkeit, wie hier den Bürgern von Betschemes. Umkehr zu Gott ist immer ein schwerer und beschämender Weg, aber ein Weg, der sich lohnt. Jemand hat es einmal so beschrieben: Umkehr ist ein Überwundenwerden durch Gottes Gnade. Umkehr ist ein Überwundenwerden durch Gottes Gnade. Und praktisch sieht es so aus, dass ich meine Verkehrtheit und meine Schuld vor Gott ausspreche, seine Vergebung annehme und in eine andere Richtung als bisher weitergehe. Es lohnt sich, wenn wir erneut unter den Segen Gottes kommen wollen. Es lohnt sich, wenn wir uns nach geistlicher Erneuerung bei uns persönlich oder in unserer Gemeinde sehnen. Es lohnt sich, wenn wir uns wünschen, dass in unserer Beziehung zu Jesus wieder etwas neu lebendig werden soll. Und Gott kommt uns mit seiner Gnade entgegen. Wie weit wir auch von ihm entfernt sein mögen und wie schuldig wir auch geworden sein mögen. Nicht immer in der Geschichte Israels war die Reaktion des Volkes auf den Ruf zur Umkehr so wie bei Samuel. Oft gab es gar keine Reaktion darauf. So muss Gott in Hosea 11, Vers 7 einmal sagen: Mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren, und wenn man ihnen predigt, so richtet sich keiner auf. Mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren. Bei Jona erleben wir eine großartige Reaktion. Da lesen wir in Jona 3, die Leute von Ninive glaubten Gott und riefen ein Fasten aus und legten Säcke an, vom Größten bis zum Kleinsten. Und das Volk und das Wort gelangte bis vor den König von Ninive. Der stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel von sich, hüllte sich in einen Sack und setzte sich in die Asche. Und auch unter Samuel erleben wir das Wunder. Gottes Volk macht sich auf und handelt. Da schafften die Kinder Israel die Bale und Astarten weg und dienten dem Herrn allein. Sie hören und tun. Sie hören und tun. Wie hören wir? Kann uns Gottes Wort auch noch zur Umkehr führen? Kann Gottes Wort bei uns auch noch Sinnesänderung bewirken? Ich denke, mit Balen und Astarten haben wir es heute nicht zu tun. Unsere Götzen und Götter heißen anders. Vielleicht kann man ganz allgemein sagen, Götzen sind Dinge, von denen wir wissen, dass sie uns gefangen nehmen und beherrschen. Dinge, die uns so sehr in Beschlag nehmen, dass wir nicht mehr frei sind für Gott. Ein Götze ist etwas, woran mein Herz hängt. Etwas, was ich mehr liebe und erstrebe als Gott. Etwas, was sich zwischen mich und meinen Herrn gestellt hat. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das können Hobbys sein, das kann der Sport sein, das können Menschen sein, das kann unsere Arbeit sein, vielleicht auch die Karriere. Das kann auch mein Ego sein. Und nun mögen wir vielleicht denken, ja, gönnt uns Gott denn überhaupt keine Dinge, die uns Freude machen? Doch, ganz bestimmt möchte ich sagen. Aber wenn der Samuel hier Israel auffordert, kehrt um zu dem Herrn und tut von euch die fremden Götter, dann will er ihnen damit nicht die Freude nehmen, sondern er will ihnen den Weg zu einer viel tieferen Freude eröffnen, nämlich der Freude an ihm, der Freude an Gott. Gott teilt seine Liebe nicht mit anderen Göttern. Er will unser ganzes Herz. Und deshalb können wir auch nicht zwei Herren dienen, wie uns Jesus in Matthäus 6, 24 sagt. Denn jeder beansprucht unser ganzes Herz und unser ganzes Leben. Entweder oder. Wir können in unserem Leben immer nur in eine Richtung unterwegs sein. 20 Jahre brauchte Israel, bis sie erkennen, dass sie sich von ihren fremden Göttern und Götzen trennen müssen, wenn sie über ihre Feinde Sieg haben wollen. Dann aber tun sie die notwendigen Schritte, wie wir gerade vorhin in Vers 4 hörten. In Mizpah, einem Ort ungefähr 13 Kilometer nördlich von Jerusalem, sollen sie sich versammeln. Samuel ruft sie zu einem Tag der Gemeinschaft vor Gott und zu einem Tag des Gebets zusammen. Sie kommen und fasten und bekennen ihre Sünden. Es wurde ein wahrer Bußtag, an dem jeder Einzelne sein Herz vor Gott ausschüttete und ablud und bekannte, was ihn von Gott trennte. Martin Luther hatte mal gesagt, Buße tun ist ein fröhliches Geschäft. Umkehren dürfen ist ein riesengroßes Geschenk. Es ist ein riesengroßes Geschenk, dass wir aus jeder Lage zurückkehren dürfen, umkehren dürfen in die offenen Vaterarme Gottes. Und Erich Schnebel bestätigt es, wenn er sagt, es gibt immer eine Rückkehr in das anfängliche Leben mit Christus. Es kann jederzeit zu ihm die erste Liebe wieder Platz greifen und die Macht werden, die uns führt. Je mehr Jesus in unser Leben eintreten darf, umso selbstverständlicher wird uns das sich wegwenden von allem, was ihm nicht gefällt. Je mehr Jesus in unser Leben eintreten darf, umso selbstverständlicher wird uns das sich wegwenden von allem, was ihm nicht gefällt. Wovon unser Textabschnitt hier nicht direkt spricht, ist die Freude, die ein solcher Schritt auslöst im Leben, die ich aber auch noch erwähnen möchte. Die Folge der Versöhnung mit Gott ist Lob und Dank und eine neue Hingabe an ihn. Nun könnte eigentlich der normale Alltag in Israel wieder beginnen und alles wieder in seinen gewohnten Bahnen gehen. Aber nun lesen wir in Kapitel 7, Vers 7 bis 14. Als aber die Philister hörten, dass die Israeliten zusammengekommen waren in Mizpah, zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel. Und die Israeliten hörten es und fürchteten sich vor den Philistern. Und sie sprachen zu Samuel, lass nicht ab für uns zu schreien zu dem Herrn, unserem Gott, dass er uns helfe aus der Hand der Philister. Samuel nahm ein Milchlamm und opferte dem Herrn ein Brandopfer als Ganzopfer und schrie zum Herrn für Israel. Und der Herr erhörte ihn. Und während Samuel das Brandopfer opferte, kamen die Philister heran zum Kampf gegen Israel. Aber der Herr ließ donnern mit großem Schall über die Philister am selben Tag und schreckte sie, dass sie vor Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israels aus von Mizpah und jagten den Philister nach und schlugen sie bis unterhalb von Betkar. Da nahm Samuel einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpah und Schen und nannte ihn eben Eser und sprach: Bis hierher hat uns der Herr geholfen. So wurden die Philister gedemütigt und kamen nicht mehr in das Gebiet Israels. Und die Hand des Herrn lag schwer auf den Philistern, solange Samuel lebte. Auch eroberte Israel die Städte zurück, die die Philister ihnen genommen hatten, von Ekron bis Gat samt ihrem Gebiet. Die errettete Israel aus der Hand der Philister und Israel hatte Frieden mit den Amoritern. Nach ihrer Umkehr wird Israel gleich hart auf die Probe gestellt. Sie haben es gerade gehört. Eine alte Schwester gab mir mal den Rat: Nach dem Sieg binde den Helm fester. Haben Sie den Ausspruch auch schon mal gehört? Nach dem Sieg binde den Helm fester. Das meint, werde jetzt nicht leichtsinnig. Denk dran, deine geistliche Waffenrüstung anzulegen. Im tiefsten Grund ist es ja ein geistlicher Kampf, den wir hier zwischen Israel und den Philistern sehen. Die Philister, der Feind, ergibt sich nicht so einfach und so leicht geschlagen. Er rückt erneut an und er wählt im Grund einen idealen Zeitpunkt. Wer dachte in Israel an diesem Tag an eine weitere Auseinandersetzung mit den Philistern? Doch im Grund niemand. Und so waren sie im Grund auch nicht dafür gerüstet. In Vers 7 lasen wir: Als sie hören, dass die Philister erneut anrücken, fürchten sie sich. Aber diesmal machen sie nicht den Fehler wie in Kapitel 4, dass sie denken, die Bundeslade in unserer Mitte genügt, Hauptsache der Gegenstand ist da. Diesmal flehen sie Samuel an: Lass nicht ab, für uns zum Herrn zu beten, dass er uns aus der Hand der Philister rette. Nicht der Gegenstand Bundeslade konnte ihnen helfen, sondern nur das Vertrauen auf den lebendigen Gott und seine Hilfe. Das hatte Israel inzwischen gelernt. Und es gilt auch für uns. Auch wir können in unserem Alltag nur gegen die listigen Anschläge Satans bestehen, wenn wir nahe mit Jesus leben und ihm und seiner Macht vertrauen. Anders geht es nicht. Und Samuel tut, was Israel begehrt. Er bringt ein Lamm als Brandopfer dar und er will Gott damit sagen: Ein anderer träte für uns ins Mittel. Einer, der stärker ist als wir. Einer, der den Feind besiegt. Samuels Gebet bewirkt Gottes Eingreifen in die Situation. Nicht, dass Israel plötzlich ungeahnte Kräfte bekommen hätte. Nein, Gott lässt es so gewaltig donnern, wie heute bei uns, dass die Philister verstört fliehen. Zum Glück sie nicht, sie sind gekommen. Da bin ich sehr froh. Aber hier war es so, dass die Philister verstört geflohen sind und Israel sie schlagen konnte. Als Dankeszeichen richtet Samuel zwischen Mizpah und Schen einen Stein auf und gibt ihm den Namen Eben-Ezer. Bis hierher hat der Herr geholfen. Er und kein anderer hat uns geholfen. Das soll Ihnen für alle Zeiten im Gedächtnis bleiben. Er und kein anderer hat uns geholfen. Haben wir auch solche Dank- und Gedenksteine in unserem Leben? Zeichen, die uns daran erinnern, wie uns durch die Barmherzigkeit Gottes Rettung und Vergebung und Sieg über den Feind wurde. Ich denke, dass jeder da jetzt was dazu erzählen könnte. Und es ist gut, sich immer wieder das auch in Erinnerung zu rufen, wo uns Gott geholfen hat, wo er uns errettet hat, wo er uns Sieg über unsere Feinde geschenkt hat. Solange Samuel lebte und für Israel fürbittend vor Gott eintrat, hatte Israel nun Ruhe vor den Philistern. Sie bekamen auch die Städte wieder zurück, die diese ihnen genommen hatten. Und Kapitel 7 schließt ab mit der Mitteilung, dass Samuel Israel ein Leben lang richtete und Jahr für Jahr nach Bethel, Gilgal und Mizpah kam. Ich lese gerade noch auch die Verse 15 bis 17. Samuel aber richtete Israel sein Leben lang und zog Jahr für Jahr umher und kam nach Bethel und Gilgal und Mizpah. Und wenn er Israel an allen diesen Orten gerichtet hatte, kam er wieder nach Rama, denn da war sein Haus, und dort richtete er Israel. Auch baute er dort dem Herrn einen Altar. In dieser ständigen, regelmäßigen geistlichen Begleitung durch Samuel lag in diesen Jahren die Hilfe für Israel. Es ist ein großes Geschenk, einen Menschen zu haben, der uns hilft, das Feld für Gott zu behalten, der uns hilft, auf dem Weg zu bleiben, der uns hilft, bei Jesus zu bleiben. Es ist ein großes Geschenk, einen Menschen zu haben, der für uns betet und mit uns betet, der uns ermutigt und tröstet und uns auch auf Schuld aufmerksam machen darf. Und ich habe mich gefragt, haben wir so jemand? Und eine andere Frage, sind wir selbst für einen anderen ein solcher Mensch? Ich möchte mit diesen Fragen jetzt einfach schließen und noch beten. Herr, ein solches ganz neu auf dich ausgerichtet werden, haben wir gerade miterleben dürfen bei deinem Volk. Und das wünschen wir uns so sehr auch für uns persönlich, aber auch für unser deutsches Volk. Du hast die Sehnsucht deines Volkes gesehen und du hast so barmherzig darauf reagiert. Bitte zeig auch uns, wo sich etwas zwischen dich und uns gestellt hat, und schenk uns den Mut und auch die Entschlossenheit, uns um deinetwillen wieder davon zu trennen. Und lass dir so von ganzem Herzen danken, dass wir nie zu weit weg von dir sein können und nie zu schuldig geworden sein können, als dass eine Umkehr in deine offenen Vaterarme nicht wieder möglich wäre. Herr, wir loben und preisen dich dafür und danken dir. Danken dir auch so von ganzem Herzen für all das, was wir auch aus solchen Texten für uns ganz persönlich lernen dürfen. Danke, dass du es uns bewahren kannst. Danke, dass du mit uns gehst, mit jedem Einzelnen, auch in diese neue Woche hinein. Du weißt, was wir ganz persönlich brauchen. Hab Dank dafür, für dein Mit uns gehen. Amen. Und jetzt lassen Sie uns noch singen miteinander. Er half bis hier, der Herr, ihm sei die Ehre. Mit diesem Herrn dürfen wir jetzt in die neue Woche gehen. der bisher geholfen hat, der weiterhin helfen wird, der uns in seiner Treue und Barmherzigkeit begleiten wird. Seien Sie ihm befohlen und eine gesegnete Woche.